NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Am Mikrofon ist Bernd Muschborowska und das sind heute unsere Themen. Lukas Papademos wird Chef der griechischen Übergangsregierung. Der ehemalige Vizechef der Europäischen Zentralbank soll Griechenland aus der Krise führen. Dazu heute auch unser Kommentar. Außerdem, Italiens Regierungspartei von Silvio Berlusconi erwägt die Bildung einer Einheitsregierung. Der ehemalige EU-Kommissar Mario Monti soll Berlusconi-Nachfolger werden. Die Bundesregierung will die Zahl der deutschen Soldaten in Afghanistan deutlich reduzieren. Bis Ende nächsten Jahres sollen es nur noch 4.400 sein. Und Jugendstrafe für die Mutter von Laramia. 3 Jahre Haft für die Vernachlässigung des kleinen Mädchens, das im März 2009 völlig abgemagert gestorben ist. Zunächst nach Griechenland. Dort gab es heute einen kleinen Fortschritt bei den Bemühungen, mit einer neuen Regierung den Weg aus der Schuldenkrise zu finden. Nachdem der bisherige Premierminister Georgios Papandreou gestern seinen Rücktritt erklärte, soll jetzt der ehemalige Vizechef der EZB, Lukas Papademos, neuer Regierungschef werden. Aus Athen berichtet Thomas Bormann.
Lukas Papademos ist kein Politiker, sondern Finanzexperte. Er soll Griechenland aus der Schuldenfalle retten. Er wird die Koalitionsregierung anführen, die sofort die Weichen stellen soll, damit Griechenland möglichst bald wieder auf eigenen Füßen stehen kann. Seine Regierung muss den Staatsbankrott verhindern und sofort Spargesetze durchs Parlament bringen. Nur dann bekommt Griechenland wieder Hilfskredite. Nur dann kann Griechenland in der Eurozone bleiben. Lukas Papademos hat vor gut einem Jahrzehnt, damals als Chef der griechischen Nationalbank, dafür gesorgt, dass Griechenland den Euro bekommt. Jetzt will er alles tun, damit Griechenland den Euro auch behält. In seiner ersten kurzen Erklärung betonte der 64-Jährige: Ich bin davon überzeugt, die Zugehörigkeit unseres Landes zur Eurozone ist die Garantie für Stabilität und bedeutet Wohlstand. Die Zugehörigkeit unseres Landes zur Eurozone macht es unserer Wirtschaft leichter, sich anzupassen und Wachstum zu erzielen. Noch aber schrumpft die griechische Wirtschaft. Sie ächzt unter den schon beschlossenen Spargesetzen. Die Arbeitslosigkeit nähert sich der 20-Prozent-Marke. Nun werden neue Auflagen hinzukommen, um die viel zu hohen Staatsausgaben zu begrenzen. Die neue Regierung muss deshalb 30.000 Staatsbedienstete entlassen. Sie muss Staatsbetriebe an private Investoren verkaufen. Auch das wird nicht ohne Entlassungen über die Bühne gehen. Aber all das sind Voraussetzungen dafür, damit Griechenland wieder Hilfskredite von EU und Internationalem Währungsfonds bekommt und vorm Bankrott bewahrt wird. Trotz der harten Einschnitte, die kommen werden, die meisten Griechen atmeten auf, als sie erfuhren, ja, Lukas Papademos wird die neue Regierung anführen. Ein paar Stimmen aus Athen. Sehr gut, sehr gut. Der ist fähig und hat viel Erfahrung. Ein seriöser Mann, ja, aber ein Banker. Er wird auf jedes Detail achten im Sinne der Banken und im Sinne der Kreditgeber. Aber ob er dabei auch immer an das Volk denkt, da habe ich so meine Zweifel. Ich finde ihn sehr gut, seriös, vertrauenswürdig und ehrlich. Viele hoffen, Lukas Papademos werde seinen Draht zur EU und zur Europäischen Zentralbank auch nutzen, damit Europa den Griechen nicht nur Sparauflagen diktiert, sondern auch ein Investitionsprogramm auflegt, damit sich neue Firmen in Griechenland ansiedeln, damit die Wirtschaft hier wirklich wieder wachsen kann. Morgen Nachmittag schon soll Lukas Papademos als neuer Ministerpräsident der Koalition der Nationalen Einheit vereidigt werden. Bis dahin soll auch die Liste seiner Minister stehen. Politiker der beiden großen Parteien sollen dabei sein, sowohl von der sozialdemokratischen PASOK als auch von der konservativen Nea Dimokratia. Bislang waren sie zerstritten, nun sollen sie sich zusammenraufen und an einem Strang ziehen, damit Griechenland aus der Krise kommt. Sie haben aber nicht viel Zeit dafür. In ein paar Monaten schon sollen die Griechen ein neues Parlament wählen. Die Übergangsregierung muss sich also sofort an die Arbeit machen. Es steht viel auf dem Spiel in Griechenland.
Thomas Bormann berichtete. Hören Sie dazu auch den Kommentar von Reinhard Baumgarten.
Etwas Besseres hätte Griechenland in dieser vermaledeiten Situation nicht passieren können. Lukas Papademos ist die bestmögliche Wahl. Es war in des Wortes doppelter Bedeutung eine Zangengeburt. Zum einen, weil es eine extrem schwierige Niederkunft war. Zum anderen, weil die Geburtshelfer massiv von Präsident Papoulias in die Zange genommen werden mussten. Die Parteiführer Papandreou und Samaras haben eine klägliche bis schäbige Figur abgegeben. Sie haben in einer Situation gefeilscht und geschachert, als es nur noch darum gehen konnte, ihr Land vom Absturz in den Abgrund zu bewahren. Sie haben jegliches Vertrauen verspielt. Entweder sie haben immer noch nicht begriffen, wie ernst die Lage ist, oder sie setzen das Wohl ihrer eigenen Interessen und das ihrer Partei, sprich ihrer Klientel, höher an als das Wohl ihres Landes. Beides ist nicht nur schlimm, sondern verwerflich. Lukas Papadimos ist kein Messias. Er wird sein Land nicht binnen kurzem aus diesem beispiellosen Desaster führen können. Wie einst Churchill den Briten, wird Papadimos den Griechen Blut, Schweiß und Tränen zumuten müssen. Dem Land steht eine beispiellose Katharsis bevor. Es müssen Fehler und Sünden aus jahrzehntelanger Misswirtschaft korrigiert werden. Griechenland in der heutigen Verfassung hat keine Zukunft. Das Land ist nicht nur finanziell abgebrannt, sondern auch moralisch angeschlagen. Das beispiellose Geschacher der politischen Eliten in den vergangenen Tagen ist dafür der beste Beleg. Auf Lukas Papadimos wartet der wahrscheinlich undankbarste Job Europas. Er hat das Zeug dazu, diese Aufgabe zu meistern, wenn, und das ist ein sehr großes Wenn die Parteien ihn dabei unterstützen. Ob sie das tun werden, ist keineswegs ausgemacht. Sie wollen keinen starken Regierungschef, das haben sie deutlich gemacht. Sie wollen einen Verwalter, keinen Gestalter der Macht. Sie wollen, dass der Chef dieser Übergangsregierung dem Volk die unangenehme Seite der finanziellen Rettungsaktion verkauft. Löhne senken, Gehälter kürzen, Leute entlassen, Steuern anheben, Geld sparen auf Biegen und Brechen. Das ist es, was die Euro-Länder und der IWF von Griechenland verlangen. Die etablierten Politiker wollen sich dabei nicht die Finger schmutzig machen, damit sie im Wahlkampf glänzen und die anderen für die Misere verantwortlich machen können. Papadimos hat ein gewaltiges Plus. Er ist wohl der letzte griechische Spitzenpolitiker, dem die Führer Europas noch vertrauen. Papandreou und vor allem der konservative Samaras haben durch ihren parteipolitischen Egoismus nicht nur kläglich versagt, sie haben sich auf unabsehbare Zeit diskreditiert.
Reinhard Baumgarten kommentierte. Der nächste große Krisenstaat in der Eurozone ist Italien. Premierminister Silvio Berlusconi ist offenbar zum Rücktritt bereit, aber erst wenn alle notwendigen Sparbeschlüsse verabschiedet wurden. Danach soll dann offenbar eine Einheitsregierung gebildet werden unter Führung des früheren EU-Kommissars Mario Monti. Tillmann Kleinjung berichtet.
Der Regierungswechsel in Italien nimmt immer konkretere Züge an und Staatspräsident Napolitano gibt das Tempo und die Richtung vor. Dass er gestern Abend völlig überraschend Mario Monti zum Senator auf Lebenszeit ernannt hat, ist ein klares Signal an die italienischen Politiker nach dem Motto: Nehmt diesen Mann und bildet eine Übergangsregierung. Europa erwartet schnell wichtige Signale, dass einer der Gründerstaaten der Europäischen Union wieder die volle Verantwortung übernimmt. Ich bin sicher, dass unser Land, die sozialen und politischen Kräfte, diese Aufgabe bewältigen werden. Geschickt hat Napolitano auch Silvio Berlusconi in diesen Regierungswechsel mit eingebunden. Die Ernennungsurkunde für den ehemaligen EU-Kommissar Mario Monti zum Senator wurde von Berlusconi mit unterzeichnet. Das ist mehr als nur eine Formalie. Berlusconi stellt definitiv sein Amt zur Verfügung und unterstützt eine mögliche Regierung Monti. Die Finanzmärkte nahmen heute die sich abzeichnende Lösung des italienischen Dilemmas mit vorsichtigem Optimismus zur Kenntnis. Die Renditen für italienische Staatsanleihen sanken wieder unter die kritische Marke von 7%. Das liegt am Monti-Faktor, sagt der renommierte Mailänder Wirtschaftswissenschaftler Tito Boeri. Es ist eine Wahl, die das Urteil der internationalen Finanzmärkte ernst nimmt. Eine Persönlichkeit, die international glaubwürdig ist. Monti vereint all das in sich. Er wird in der Lage sein, die Glaubwürdigkeit unseres Landes wiederherzustellen, bevor es weiter abwärts geht. Wir sind wirklich an einer kritischen Grenze. Berlusconis Partei Volk der Freiheit scheint sich an der Personalie Monti allerdings zu spalten. Denn etliche Abgeordnete wollen keine Übergangsregierung unterstützen, sondern fordern sofortige Neuwahlen. Außenminister Franco Frattini. Ein Appell an die Einheit der Partei ist heute mehr denn je unverzichtbar. Sich nicht zu spalten, während von außen darüber beraten wird, wie Italien zu retten ist. Das ist ja das Zeichen, das Berlusconi mit seinem Rücktritt geben wollte. Ein wahrer Staatsmann eben. Und Monti genießt internationale Wertschätzung, das muss jeder anerkennen. Die größte Oppositionspartei, die Demokratische Partei, unterstützt Mario Monti, ebenso auch die konservativen Parteien in der Opposition rund um Parlamentspräsident Gianfranco Fini. Berlusconis Koalitionspartner Lega Nord hat angekündigt, in die Opposition gehen zu wollen, noch Innenminister Roberto Maroni. Für den Fall, dass der Staatspräsident den Regierungsauftrag jemandem erteilt, der nicht unsere Koalition repräsentiert, die die Wahlen 2008 gewonnen hat, wird die Lega nicht in diese Regierung eintreten und sie unterstützen. Die Lega Nord geht dann in die Opposition. Das könnte schneller gehen, als so mancher vor wenigen Tagen noch vermutete. Morgen soll der Senat, am Samstag das Abgeordnetenhaus, das Gesetz verabschieden, mit dem Italiens Wirtschaft reformiert werden soll. Für diesen Fall hatte Silvio Berlusconi seinen Rücktritt versprochen, sodass Staatspräsident Napolitano bereits am Sonntag einen neuen Regierungschef beauftragen kann. Die genauen Umstände und vor allem der genaue Zeitplan dieses Regierungswechsels sind noch nicht bekannt. Immer klarer aber wird, dass es nur einen einzigen Nachfolgekandidaten für Berlusconi gibt, den 68-jährigen Wirtschaftsprofessor und ehemaligen EU-Kommissar Mario Monti.
Trotz der Entwicklungen in Griechenland und Italien warnte die EU-Kommission heute vor einer Rezession in Europa und davor, dass die Schulden etwa in Griechenland völlig aus dem Ruder laufen könnten. Wenn die Finanzhilfe für Athen nicht greife, werde die gesamtstaatliche Verschuldung im nächsten und übernächsten Jahr jeweils knapp 200% des Bruttoinlandsprodukts erreichen, warnte die EU-Kommission heute in ihrer Herbstprognose. Das wäre mehr als das Dreifache der in der EU erlaubten Grenze von höchstens 60% der Wirtschaftsleistung. Aus Brüssel berichtet Martin Bohne.
Düster, letzter Weckruf, Teufelskreis. Man kann EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn nicht vorwerfen, die Lage in Europa schönreden zu wollen. Die Schuldenkrise und der daraus resultierende Vertrauenseinbruch treiben die europäische Wirtschaft in die Stagnation, vielleicht sogar in die Rezession. Da hilft nur eins, sparen und reformieren, um das Vertrauen wiederzugewinnen. Und zwar sofort.
There is a broad consensus on the necessary policy.
Es besteht ein großes Einvernehmen darüber, was die Politik tun muss. Was wir jetzt brauchen, ist eine Umsetzung ohne Wenn und Aber. Der bange Blick Olli Rehns richtet sich dabei natürlich vor allem nach Athen und Rom. Griechenland ist eigentlich schon am Ende. Im nächsten Jahr, so prognostiziert die EU-Kommission, wird der Schuldenberg auf fast 200% der Wirtschaftsleistung anwachsen. Hoffnung auf Besserung ist nicht in Sicht. Im nächsten Jahr dürfte die Wirtschaft erneut schrumpfen um rund 3%, nach 5% in diesem und im letzten Jahr. Selbst der vom letzten EU-Gipfel in Aussicht gestellte Schuldenschnitt ist da nicht viel mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn selbst wenn der Schuldenschnitt wirklich kommt, wird das Mittelmeerland im Jahre 2020 immer noch unter einer Schuldenlast von 120% stöhnen. 120%, das ist auch der aktuelle Schuldenstand von Italien, dem wegen seiner Größe gefährlichsten Sorgenkind der Eurozone. EU-Kommissar Rehn gab Rom eine glasklare Reformmarschroute vor. Angefangen von der Umverteilung der Steuerlast über das Rentensystem bis hin zum Aufbrechen der starren Arbeitsmärkte. So ziemlich alles muss sich in Italien ändern. Was die Regierung bislang angekündigt hat, hält Rehn für nicht ausreichend, wenn man denn überhaupt von einer Regierung reden kann. Italiens Hauptproblem sei eben das mangelnde Vertrauen in die Regierung. Das Allerwichtigste für Italien ist es jetzt, die politische Stabilität und die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Und das so schnell wie möglich. Denn die Strafzinsen für italienische Staatsanleihen schießen in die Höhe. Sie haben mittlerweile ein Niveau erreicht, bei dem Griechenland und Portugal die europäischen Partner um Hilfe bitten mussten. Sollte Italien auch das Handtuch werfen müssen, wäre die Euro-Rettungsmaschinerie am Ende. Deshalb bemühte sich Olli Rehn, die Panik zu dämpfen. Zwar habe der Zinsanstieg mittelfristig sehr deutliche Folgen für die Staatsfinanzen, aber zum Glück hätten die italienischen Anleihen eine relativ lange durchschnittliche Laufzeit.
In the very short term, the impact on the sovereign is not as such dramatic.
Auf die ganz kurze Sicht sind die Folgen daher nicht ganz so dramatisch. In Brüssel klammert man sich derzeit an jeden Strohhalm.
Die Bundesregierung will die Zahl der deutschen Soldaten in Afghanistan deutlich reduzieren, und zwar stärker als bislang geplant. Bis Ende 2012 sollen nur noch 4.400 deutsche Soldaten in Afghanistan im Einsatz sein. Thomas Nehls berichtet.
Von Februar nächsten Jahres an sollen bis zu etwa 10% weniger deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert sein als bisher. Mit der bevorstehenden Mandatsverlängerung soll die Obergrenze von gegenwärtig 5.350 auf 4.900 Bundeswehrangehörige gesenkt werden, spätestens ein Jahr danach um weitere 500. Diese Zahlen gehen aus dem Brief hervor, den der Bundesverteidigungsminister gemeinsam mit dem für Auslandseinsätze politisch zuständigen Außenminister an die Fraktionen im Bundestag gerichtet hat. Diese Schritte, so heißt es, sollen die Übergabe in die Sicherheitsverantwortung afghanischer Kräfte und den Abzug aller Kampftruppen bis Ende 2014 gewährleisten. Die Entscheidung habe die aktuelle und die prognostizierte Sicherheitslage sowie den Aufbau und Stand der Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte berücksichtigt, heißt es. Zu erfahren war zudem, dass die beiden beteiligten Minister die Größenordnung des Abzugsbeginns auch beim Blick in die Oppositionsparteien für politisch zustimmungsfähig halten. Dem widersprach bereits Omid Nuripur, der verteidigungspolitische Experte von Bündnis 90 Die Grünen.
Wir werden über ein Mandat und unser Abstimmungsverhalten erst dann urteilen können, wenn wir einen Mandatstext auch vorliegen haben. Was ich aber jetzt schon beurteilen kann, ist, dass diese scheinbare Abzugsperspektive keine ist, sondern eher eine Mogelpackung.
Nuripur weist darauf hin, dass in der gegenwärtigen Kontingentstärke 350 Soldaten als flexible Reserve vorgesehen und 100 für das Luftaufsichts- und Aufklärungssystem AWACS abgestellt sind. Er hält ganz andere Kürzungen für möglich und unterbietet damit die 4000er-Grenze.
Anfang 2013 wäre eine Gesamtzahl von 3.900 gut möglich, ohne dass die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten gefährdet wird.
Anders die größte Oppositionspartei, die SPD. Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier sprach von einem wichtigen Baustein auf dem Weg zur Übergabe der Verantwortung an die afghanischen Sicherheitskräfte. Und auch der verteidigungspolitische Sprecher in der Fraktion, Rainer Arnold, äußerte sich grundsätzlich positiv.
Ich glaube, das ist eine vernünftige Lösung, dass die Sorgen der Soldaten in Afghanistan und den politischen Willen einigermaßen in Einklang bringt. Das ist auch ein Weg, den die Opposition mitgehen kann. Und ich halte es für wichtig, dass die Bundesregierung auch in dieser Frage auf die Opposition zugeht. Und diese Reduzierung und dieser verlässliche Einstieg ist auch das wichtige Signal an die afghanische Gesellschaft. Auch die müssen nämlich wissen, sie müssen mehr leisten in den nächsten Jahren.
Der weitere Fahrplan der Mandatsverlängerung mit neuen Obergrenzen für die Mission am Hindukusch sieht so aus. Kabinettsbeschluss und erste Lesung im Bundestag noch im Dezember. Dann die parlamentarische Entscheidung im Januar. Im Außenministerium hofft man, den Zeitrahmen einhalten zu können, schon weil Deutschland als führender Kommandeur im Norden Afghanistans den Abzugsbeginn mit etwa einem halben Dutzend anderer Entsenderländer sozusagen im Gleichschritt zu gestalten habe.
Auch Großbritannien will seine Truppen abziehen, und zwar aus Deutschland. Lange wurde spekuliert, jetzt steht es fest, die Rheinarmee wird Deutschland bis zum Jahr 2020 verlassen. Bis 2015 will die britische Armee in einem ersten Schritt bereits 21% ihrer 20.000 Soldaten nach Hause holen. Aus London berichtet Thorsten Huhn.
Dass die britischen Truppen aus Deutschland abziehen, steht schon seit vergangenem Jahr fest. Nun aber hat die Regierung in London erste konkrete Entscheidungen getroffen. Der Rückzug beginnt Anfang nächsten Jahres in Nordrhein-Westfalen, wo allein rund 13.000 britische Soldaten stationiert sind. Die Standorte Münster und Mönchengladbach werden spätestens 2014 aufgegeben. Erste Truppen werden schon im nächsten Jahr abziehen. Für Niederkrüchten-Elms kommt die Schließung voraussichtlich im Jahr 2016. Aus Bielefeld und Gütersloh werden insgesamt 600 Soldaten abgezogen, die Standorte aber bleiben erhalten. In Bielefeld soll das neue Verwaltungshauptquartier der Briten entstehen. Herford und Paderborn sind von den ersten Abzugsentscheidungen nicht betroffen. In Niedersachsen, wo derzeit noch rund 6000 Briten stationiert sind, trifft es als erstes die Stadt Celle. Die Kaserne dort mit rund 650 Soldaten soll Anfang 2013 an die deutschen Behörden zurückgegeben werden. Bis zum Jahr 2020 werden alle 20.000 britischen Soldaten Deutschland verlassen haben. Das Verteidigungsministerium in London hofft, auf diese Weise jährlich fast 300 Millionen Euro sparen zu können. Doch die Labour-Opposition und manche Experten bezweifeln, dass das erreicht werden kann. So meint Mark Phillips vom renommierten Royal United Services Institute, das mitten im Regierungsviertel Whitehall seinen Sitz hat. Der Plan für den Rückzug ist noch nicht bis zum Ende durchgerechnet worden. Denn man holt ja nicht nur die Soldaten zurück, sondern auch ihre Familien. Dazu gehört eine ganze Infrastruktur, Lebensqualität, Beschäftigungsmöglichkeiten, Schulen. Das wird ganz schön teuer, die Truppen zurückzuholen. Wenn man die Familienangehörigen mitzählt, werden insgesamt 42.000 Menschen Deutschland verlassen. Indirekt von dem Abzug betroffen sind zudem 5.000 Zivilangestellte mit deutschen Arbeitsverträgen, die ihren Job verlieren. Die Kommunen gewinnen zwar neue Grundstücke und Flächen, aber sie befürchten wirtschaftliche Einbußen. Denn sie verlieren Einwohner und die haben bisher mit ihren Einkäufen die lokale Wirtschaft gefördert. Und manchen wird vielleicht auch der Kontakt zu den freundlichen Briten fehlen.
Thorsten Huhn berichtete. Im Revisionsprozess gegen die Mutter der kleinen Laramia hat das Landgericht Hamburg eine 3-jährige Jugendstrafe verhängt. Die Jugendschwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte ihre im Mai 2008 geborene Tochter über mehrere Monate vollkommen unzureichend ernährt hat. Im März 2009 war das Mädchen gestorben. Einzelheiten von Hilmar Tschach.
Ich will nur sagen, dass ich nie so etwas Schlimmes wollte, heißt es im letzten Wort der Angeklagten. Und ich werde meine Tochter auch immer lieben, ob man mir das glaubt oder nicht. Zumindest die Trauer um den Tod ihres Kindes nimmt das Gericht ihr ab. Aber es verurteilt die 21-jährige Angeklagte dennoch wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen und auch wegen Verletzung der Fürsorgepflicht und wegen gefährlicher Körperverletzung. Denn das Jugendschwurgericht ist überzeugt, dass der Angeklagten bewusst gewesen sei, dass ihr Kind ohne ärztliche Hilfe sterben könnte. Sie hatte es über Monate vollkommen unzureichend ernährt. Sie erkannte das eigene Fehlverhalten, heißt es im Urteil, und blendete das Leid des Kindes aus. Doch da die eigentliche Todesursache unklar blieb und auch ein plötzlicher Kindstod nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Mutter von Laramia lediglich wegen versuchten Totschlags verurteilt. Die Staatsanwältin hatte dafür eine Jugendstrafe von 4 Jahren beantragt. Das Gericht beließ es bei 3 Jahren, für die es aber auch keine Bewährung mehr geben kann. Anders in einem ersten Strafverfahren, in dem eine andere Kammer des Landgerichts die Angeklagte und ihren damaligen Lebensgefährten zu Bewährungsstrafen verurteilt hatte. Allerdings mit einer anderen juristischen Würdigung, die schließlich vom Bundesgerichtshof kritisiert wurde, sodass in Hamburg erneut verhandelt werden musste. Dabei konnten auch im zweiten Prozess wichtige Fragen nicht aufgeklärt werden. So blieb trotz weiterer Gutachter nicht nur die Todesursache unklar, sondern trotz vieler Zeugen eigentlich völlig offen, warum die Angeklagte es nicht schaffte, behördliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Als das völlig abgemagerte Baby im Alter von 9 Monaten starb, wog es weniger als 5 Kilogramm und damit nur halb so viel wie ein normal ernährtes Kind. Es soll ausgesehen haben wie ein hungerndes Kind aus Afrika, hatte eine Zeugin berichtet. Zumindest beim Wickeln hätte die Mutter die drohende Gefahr erkennen müssen. Trotzdem unternahm sie nichts, möglicherweise aus Angst, ihr könnte Laramia weggenommen werden, oder aber auch aus Angst, selbst bestraft zu werden. Nach Überzeugung des Gerichts aber nicht aus Böswilligkeit oder kalter Gesinnung. Außerdem versagte in diesem Fall auch das behördliche Betreuungssystem, mit dem die junge Mutter unterstützt werden sollte. Eine angeblich erfahrene Betreuerin hatte Laramia noch kurz vor ihrem Tod gesehen und war nicht eingeschritten. Zuletzt der damalige Lebensgefährte, der wahrscheinlich ebenfalls in seiner Vaterrolle völlig überfordert war und sich deshalb selbst vor Gericht verantworten muss.
Während in Frankreich heute der Mindestlohn wegen der allgemeinen Preissteigerung um mehr als 2% angehoben wurde, debattierte der Bundestag erstmal über die Einführung einer Lohnuntergrenze. SPD, Linke und Grüne kritisierten die Pläne als unzureichend. Der kleine Koalitionspartner in der Regierungskoalition, die FDP, ist weiter gegen einen Mindestlohn. Und der Kurs der CDU bleibt unklar. Über die Debatte im Bundestag berichtet Peter Mücke.
Manchmal macht es eine Regierung der Opposition leicht. Zum Beispiel, wenn mitten in der Legislaturperiode ein Koalitionspartner eine eigentlich festgeschriebene Regierungsposition aufgeben will. So wie die CDU beim Mindestlohn.
Ja, wohin geht denn nun eigentlich die Reise in der CDU? Ich habe den Eindruck, das, was Sie machen, ist Politik nach dem Motto, wenn ich die Menschen nicht überzeugen kann, dann verwirre ich sie.
Linken-Chef Ernst genoss es in der Aktuellen Stunde, die CDU zu piesacken. Wenige Tage vor dem Parteitag ist nämlich völlig unklar, wohin die die CDU-Reise geht beim Mindestlohn. Vor 10 Tagen hatte Generalsekretär Gröhe überraschend einen Leitantrag für einen einheitlichen Mindestlohn angekündigt, wovon sich Parteichefin Merkel genauso überraschend wieder distanzierte.
Was wollen Sie eigentlich?
Fragt sich nicht nur Ernst. Denn Merkel will keine einheitliche Lohnuntergrenze, sondern eine Differenzierung nach Branchen und Regionen. Für Aufklärung konnten heute die Redner der CDU nicht sorgen, zumal es die zuständige Ministerin von der Leyen vorzog, sich lieber nicht zu äußern. Der CDU-Abgeordnete Peter Weiß stellte dann allerdings fest:
Mindestlöhne sind das Markenzeichen der CDU.
Und erntete dafür den Spott der Opposition. Die CDU werde auf dem Parteitag entscheiden, wohin die Reise geht. Nur so viel ist klar, eine Lohnuntergrenze müssen die Tarifpartner aushandeln.
Wir sind in der Tat der Meinung, dass der Gesetzgeber der falsche Partner dafür ist, Mindestlöhne festzulegen. Sondern wir wollen uns an den Tarifpartnern orientieren. Weil nämlich ansonsten das passiert, was genau auch jetzt passiert ist. Es gibt einen Überbietungswettlauf in der Frage, wie hoch der gesetzliche Mindestlohn sein soll.
Sagt der CDU-Abgeordnete Matthias Zimmer. SPD und Grüne fordern einen branchenübergreifenden Mindestlohn von 8,50 Euro. Die Linken wollen sogar 10 Euro die Stunde. Und zwar vom Gesetzgeber angeordnet, sagt SPD-Arbeitsmarktexperte Heil.
Die Tarifautonomie hat sich Jahre und Jahrzehnte lang bewährt. Aber wer die Augen davor verschließt, dass die Entwicklung von Tarifflucht und die Schwäche auf Arbeitgeber- und Gewerkschaftsseite dazu geführt hat, dass Lohnfindungsprozesse bei 3,12 Euro oder 3,06 Euro landen, der muss handeln.
In dieser Legislaturperiode wird sich aber in Sachen flächendeckender Mindestlohn wohl ohnehin nichts mehr bewegen, egal wie der CDU-Parteitag entscheidet. Dafür werde die FDP sorgen, verspricht deren Arbeitsmarktexperte Kolb.
Ein Blick in den Koalitionsvertrag hätte Ihnen ganz unmittelbar den Satz vor Augen geführt, einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn lehnen wir ab. Das ist die Vereinbarung dieser Koalition und zu dieser Vereinbarung stehen wir.
Aus Berlin berichtete Peter Mücke. Mit einem 40 Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog will Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland bis zum Jahr 2020 um 40% senken. In Berlin stellte Ramsauer heute sein Verkehrssicherheitsprogramm 2011 vor. Stefan Alz berichtet.
Mehr als 3600 Menschen sind im vergangenen Jahr auf deutschen Straßen ums Leben gekommen. Fast schon eine gute Nachricht, denn seit Beginn der Unfallstatistik in den 50er Jahren war das ein historischer Tiefstand.
Aber man kann es nicht oft genug sagen, jedes Unfallopfer, jeder Tote ist einer zu viel,
sagt Verkehrsminister Peter Ramsauer. Seit knapp 2 Jahren hat sein Ministerium am Verkehrssicherheitsprogramm gearbeitet, eng verknüpft mit den Bundesländern und mit gesellschaftlichen Gruppen wie der Verkehrswacht, dem ADAC und anderen. Das Ziel ist klar formuliert.
Wir wollen bis zum Jahr 2020 dadurch die Zahl der Getöteten um 40% reduzieren. Das würde also heißen, in die Richtung von etwa 2300.
Das Programm umfasst ein ganzes Bündel von Einzelmaßnahmen. Einige sind neu, viele laufen bereits oder sind auf den Weg gebracht. Sie alle werden jetzt erstmals zusammengefasst. Es geht um 3 Bereiche. Punkt 1, die Fahrzeugtechnik. Zum Beispiel soll die Forschung an Fahrassistenzsystemen stärker forciert werden. Motorradfahrer sollen freiwillig ABS-Systeme nutzen. Punkt 2, der Mensch. Schwächere Verkehrsteilnehmer sollen geschützt werden. Radfahrer, Kinder und Ältere. Auch wenn deren Unfallzahlen vergleichsweise niedrig ausfallen, so Ramsauer.
Das ist eine heiße Diskussion. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie, weil Mobilität auch im Alter als Stück persönlicher Freiheit betrachtet wird. Aber wir werben ausdrücklich dafür, dass ältere Verkehrsteilnehmer freiwillige Gesundheitschecks vornehmen.
Einen Zwang dafür soll es aber nicht geben. Das gilt momentan auch noch für das Tragen von Fahrradhelmen. Dafür wird mit Informationskampagnen geworben. Wenn aber die Helmquote nicht steige, sei mittelfristig eine Helmpflicht denkbar. Diese Forderung hatte im Oktober für Wirbel gesorgt.
Dann waren Fragen bei den vielen Zuschriften, haben Sie nichts Besseres zu tun, als sich über Fahrradhelme Gedanken zu machen? Und meine Antwort bei dem war, nein, ich habe viel Wichtiges zu tun, aber ich habe neben vielen gleichwertigen Dingen nichts Wichtigeres zu tun, als mich auch unter anderem um mehr Verkehrssicherheit zu kümmern.
Der 3. Bereich, die Infrastruktur auf den Straßen. Hier wird Geld in den Ausbau von Rüttelstreifen gesteckt, die den Autofahrer aufschrecken, wenn er im Sekundenschlaf von der Autobahn abkommt. Ein Tempolimit auf den Autobahnen lehnt Ramsauer ab. Die seien statistisch die sichersten Straßen im Gegensatz zu den Landstraßen. Auf denen sollen deshalb mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen und feste Blitzanlagen kommen. Außerdem werden auf besonders gefährlichen Strecken zusätzliche Überholspuren gebaut. Dafür ist der Bund aber darauf angewiesen, dass Länder und Kommunen mitziehen. Die sind für die Land- und Kreisstraßen zuständig. Dass diese Koordination nicht immer einfach ist, merkt Ramsauer momentan selbst. Direkt vor seinem Ministerium ist gerade eine große Baustelle entstanden. Wer für die zuständig ist, das Land Berlin oder der Bezirk, das hat der Verkehrsminister noch nicht rausfinden können.
Das war das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen. Im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.